Herzlich willkommen zu Folge 49. Wir reden heute über Rust und haben uns dazu einen Experten eingeladen, nämlich Matthias Entler, der Backend-Entwickler bei Trivago ist. Schön, dass du da bist, Matthias.
Hallo, danke schön.
Und mit auf unserer Seite sind noch der Sebi und Fabi, die beide heute
Hi Dennis.
Auch mit dabei sind.
Hallo.
Herzlich willkommen bei der Programmierbar. Rust ist das Thema. Was ist Rust?
Ganz kurz zusammengefasst, ist es eine Programmiersprache. Wenn wir jetzt weiter ins Detail gehen wollen, dann ist es eine systemnahe Programmiersprache, stark typisiert, ohne Garbage Collector. Und das hat gewisse Vorteile, da werden wir wahrscheinlich jetzt gleich drauf zu sprechen kommen.
Wie ist denn generell bei, also wie kamst du denn zu Rust? Gab es ein Problem, das Rust für dich gelöst hat? Oder wie war deine Geschichte so ein bisschen, dass du Rust entwickelst?
Also ich bin ja eigentlich, was das angeht, relativer Nerd. Also ich mag eigentlich alles, was Programmiersprachen angeht. Ich habe eigentlich fast die ganze Bank durch, von Basic über Go und Haskell nach Rust. Und ja, irgendwann bin ich einfach drauf gekommen auf dieses Thema. Ich war in Brüssel auf einer Konferenz und habe mir dann einen Vortrag angehört von Steve Klapnick. Das ist einer der Hauptmaintainer. Und der hat gesprochen über The History of Rust. Und ich war eigentlich begeistert davon, was die von der Sprache weggenommen haben. Nicht unbedingt von den Features, die die Sprache hatte, erstmal. Das kam erst später. Ja, und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht, dann gemerkt, dass es in Köln ein Meetup gibt und ja, und so ging das dann los.
Okay, aber es ist ja auch so, dass du derzeit das auch im, machst du es nur nebenbei oder setzt es auch im beruflichen Umfeld ein?
Auch beruflich, ja.
Und das heißt, hast du dir danach deinen Arbeitgeber gesucht, der auch Rust einsetzt? Oder wie kam das, dass ihr dort im beruflichen Umfeld auch Rust einsetzt?
Nee, als ich damals angefangen habe mit Rust, da war es noch nicht mal die Version 1.0. Das waren die 0.8er Zeiten und es gab irgendwie gefühlt 2 Rust-Entwickler in Deutschland. Das heißt, man muss sich irgendwann einfach dieses Arbeitsumfeld schaffen. Also es gibt, und es gab damals zumindest keinen Arbeitgeber, der Rust eingesetzt hat, schon gar nicht produktiv. Und bei uns war es damals auch so, dass es am Anfang eher ein Hobbyprojekt war und dann irgendwann hat man einen Use Case gefunden, der einfach auch perfekt gepasst hat.
Okay, und das heißt bei Trivago, was ist denn der Use Case, der perfekt auf Rust passt? Also wenn ich mich jetzt frage, wofür setze ich Rust ein, da scheinst du den perfekten Use Case gefunden zu haben. Was ist der perfekte Use Case?
Also erstens mal, was ist Trivago? Trivago ist einfach nur eine Hotelsuche, also eine Metasuchmaschine für Hotels. Wir haben halt verschiedene Partner wie Booking und Expedia und Leute können da erstmal Hotels suchen. Soweit so gut. Letztendlich kann man das ja in jeder Programmiersprache machen. Wir sind historisch gesehen eher PHP-lastig, Java-lastig gewesen. Und was da halt interessant ist, ist, dass man relativ schnell Prototypen bauen kann und relativ schnell entwickeln kann. Aber dass diese Prototypen dann halt auch irgendwann mal vielleicht ein bisschen Probleme dann zeigen. Also wie zum Beispiel Performance-Probleme oder auch gewisse Sicherheitsprobleme, wo halt dann irgendwelche Typsicherheiten nicht gewährleistet sind und dann man zur Runtime gewisse Fehlerfälle dann hat und einfach Exceptions geworfen werden. Und genau da greift eben Rust an. Also Rust ist eben eine typsichere Sprache und hat ein sehr, sehr gutes Error-Handling. Das heißt, man kann das in Teilen in ein fertiges Produkt einfach integrieren und es funktioniert dann so, als wenn man eine sichere Ebene verwendet in seinem Programm. Quasi in dem Bereich, sein Core-Business-Bereich kann man da relativ gut in Rust neu schreiben und kann das dann ohne Probleme dann in ein bestehendes Projekt einbinden. Außenrum, um Trivago gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge Tooling und in erster Linie haben wir erstmal angefangen, da Teile neu zu schreiben. Also wir haben zum Beispiel viele Terabytes an Logs am Tag und die wurden auch in dynamisch typisierten Sprachen erstmal konvertiert. Also man kann sich das so vorstellen, ein Webserver, der macht irgendeine gewisse Anfrage, dann loggt er irgendwelche gewissen Sachen und diese Sachen müssen dann irgendwo hin transportiert werden, zum Beispiel nach Elasticsearch. Und der Prozess ist bei einer dynamischen Sprache wie zum Beispiel Ruby relativ aufwendig. Das heißt, wir haben halt da angefangen, das in Rust neu zu schreiben. Unsere Logging-Pipeline.
Ah, okay, cool. Und also generell, ich glaube, worauf wir dann gleich nochmal eingehen können, ist auf jeden Fall, wie so diese Integration funktioniert jetzt in ein bestehendes System. Ich glaube, ich schon, würde ich gerne später nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber vielleicht, wenn wir mal erstmal zurück noch ein bisschen zu den Basics so von Rust gehen. Was kann ich denn von der Syntax her, hast du eine Sprache, so mit dem du es am ehesten vergleichen würdest?
Also die Sprache, die Syntax hat sich mehrere Male geändert. Ganz am Anfang war das eher eine Sprache, die ziemlich nah an ML war. Also es gibt ja zum Beispiel einen ganzen Stammbaum von ML-Sprachen, wie zum Beispiel OCaml. Und das war eigentlich eine, kann man sich vielleicht irgendwie ein bisschen vorstellen, wie Haskell vielleicht, also relativ funktional auch. Aber davon ging man so ein bisschen weg. Mittlerweile fühlt sich's eher an wie vielleicht C++ oder vielleicht Go, irgendwie da mittendrin. Und es hat aber noch sehr viele funktionale Anteile, ja. Also unter anderem zum Beispiel das Typsystem ist sehr verwandt mit dem von anderen Sprachen wie Haskell.
Und wenn du jetzt gerade auch sagst, dass dein Einstieg in Rust so, dieser Vortrag war The History of Rust, wo du meintest, dass sie, dass dich eigentlich begeistert hat, die Dinge, die sie weggelassen haben, so. Was sind denn genau die Funktionen oder was, die sie weggelassen haben, die dich so begeistert haben?
Gute Frage. Also zum einen ging es bei der Entwicklung, muss man erstmal wissen, es war ein Hobbyprojekt von jemandem, der bei Mozilla gearbeitet hat, von Graydon Hoare, der jetzt mittlerweile nicht mehr bei Mozilla ist, sondern dann zu Apple gewechselt ist und weiß gar nicht, was er momentan macht. Jedenfalls hatte der einfach die Idee, eine sichere Sprache zu bauen, bei der gewisse Arten von Fehlern gar nicht mehr passieren können, wie zum Beispiel Exceptions, Null Pointer Exceptions oder Memory Leaks. Und der hat dann halt mit gewissen Sprachkonstrukten rumexperimentiert, die halt solche Sachen verbieten, die solche Sachen gar nicht mehr möglich machen. Und interessant wird das dann beim Thema Concurrency und Parallel Execution. Weil man hat öfter mal Fälle, wo man Sachen heutzutage auf mehreren Kernen vielleicht gleichzeitig ausführen lassen will. Und da hat er sich überlegt, wie kann ich das modellieren, dass ich quasi dieses starke Typsystem auch für die parallele Programmierung verwenden kann. Er hat dann relativ schnell festgestellt, okay, ich kann das relativ gut mit Green Threads machen. Green Threads kennt vielleicht nicht jeder, aber man kennt vielleicht Channels von Go. Das ist im Endeffekt so ein Multitasking, das eher auf Kollaboration zurückgreift, also kollaboratives Multitasking. Das heißt, ab einem gewissen Punkt, wenn man merkt, man bräuchte jetzt irgendwie eine externe Ressource oder so, dann kann man dem Scheduler Bescheid sagen, dass man hier jetzt erstmal blockt und dann wird vielleicht ein anderer Prozess aufgerufen, der vielleicht weiterarbeiten kann an dem anderen Problem. Und dann erst später kommt man dann wieder zurück, wenn vielleicht eine Datei geladen wurde und dann wird dieser ursprüngliche Prozess wieder ausgeführt. Also dieses kooperative Multitasking, das stand im Endeffekt im Vordergrund. Und das hat er eben mit Green Threads abgebildet. Green Threads haben gewisse Vorteile, die sind relativ einfach zu verstehen und die funktionieren auch relativ gut, die skalieren auch sehr, sehr gut, was man halt in Go auch sehr gut sieht. Aber sie haben auch gewisse Nachteile, wie zum Beispiel, es braucht immer eine Runtime. Man hat immer einen gewissen Overhead, eine Allokations-Overhead. Das heißt, was im Endeffekt passiert ist, man hat das normale Thread-Handling vom Betriebssystem und darauf aufbauend hat man dann nochmal so eine Art Fiber-Handling oder vielleicht so ein Green-Thread-Handling, für das dann die Programmiersprache verantwortlich ist. Aber dann hat man dann irgendwann festgestellt, okay, das funktioniert leider nicht auf jedem System, weil nicht überall hat man zum Beispiel einen Allocator verfügbar, wie zum Beispiel in einem Embedded-System. Und wenn man auch ein Interface schaffen will mit einer anderen Programmiersprache wie C++, dann geht das auch nicht so leicht, dass man eine zusätzliche Runtime neben seiner eigentlichen Runtime startet. Und dann stand das irgendwann im Widerspruch zu den Zielen von Rust. Deswegen hat man irgendwann Green Threads rausgenommen aus dem System und hatte dann eine Zeit lang eigentlich gar keine elementaren Funktionalitäten, um Parallelismus relativ einfach zu machen. Das kam dann erst viel, viel später.
Ah, okay. Und vielleicht nochmal auf den Teil mit den Memory Leaks und Null Pointer Exceptions. Was ist da das Konzept, um im Endeffekt das jetzt gar nicht mehr zu haben? Ist ja auf jeden Fall aus dem Null Pointer Exceptions, hier aus dem JavaScript und TypeScript-Bereich. Ja, passiert vielleicht auch mal, oder? So ab und zu mal?
Ja.
Ist uns schon mal passiert, bestimmt.
Ja, also uns passiert das komischerweise auch noch.
Echt?
Wer hätte es gedacht? Es gibt eine Sache, die man relativ schnell festgestellt hat. Und zwar, dass diese ganzen Probleme, die mit Memory Management zu tun haben, auf relativ wenige Ursachen zurückzuführen sind. Das Problem ist immer, dass nicht klar ist, wer für einen Speicherbereich verantwortlich ist. Also angenommen, man nimmt jetzt zum Beispiel eine Datei, man lädt eine Datei und man ist dann irgendwann an dem Punkt, wo es einen Fehler gibt. Ja, also es kann ja mal passieren, irgendwie eine Datei verschwindet oder es gibt irgendwie einen Lesefehler. Wer ist dann verantwortlich dafür, dass diese Datei aufgeräumt wird im Speicher? Also wer gibt dann den Speicher frei? Und Rust hat dafür eben ein interessantes Konzept, nennt sich Ownership. Und mit diesem Ownership-Konzept, das vielleicht C++-Entwickler eher als RAI kennen, also Resource Allocation is Initialization, damit kann man sehr, sehr viele von diesen Bugs, eigentlich alle, ausschließen.
Und ist es in der Praxis denn gut umsetzbar so? Also,
ja. Also es funktioniert super einfach, weil man im Endeffekt nichts davon mitbekommt. Das Einzige, worauf man als Programmierer dann achtet, ist, dass man sich über seine eigenen Datenstrukturen im Klaren ist. Also inwiefern man quasi jemand anderem ein Recht auf diese Daten gewährt. Also zum Beispiel derjenige, der die Datei aufmacht, ist der Owner, also ist der Besitzer dieser Datei. Und derjenige ist auch dafür verantwortlich, diese Datei zum Schluss wieder aufzuräumen. Und dadurch, dass das quasi immer explizit so geregelt ist, kann das die Runtime, beziehungsweise der Compiler, automatisch feststellen und kann dann die Datei automatisch aufräumen, sobald zum Beispiel eine Funktion beendet ist. Also wenn es einen Rückgabewert gibt von einer Funktion, die eine Datei geöffnet hat, dann wird diese Datei beim Verlassen des Scopes wieder aufgeräumt. Und so funktioniert das quasi implizit im Compiler. Zu Runtime kriegt man das überhaupt nicht mit, weil man zahlt für diese Resolution, zahlt man gar nichts. Das funktioniert alles zur Compile-Zeit. Das heißt, man erhält dann ein Programm, was eigentlich fast so gut ist, wie man es mit der Hand schreibt. Also man kann es eigentlich kaum besser machen.
Okay. Und wie definiere ich diese Ownership? Also wie, kannst du mich mal so ein bisschen, jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen schon stark rein in die Syntax, aber wie definiere ich diese Ownership? Also was muss ich jetzt wirklich genau dafür tun, wenn ich jetzt eine Funktion habe, die eine Datei öffnet? Wie erkläre ich Ownership?
Ja, also angenommen, man will jetzt zum Beispiel eine Datei öffnen, dann sagt man vielleicht let file equals file open und dann ist file ein Handle auf die Datei. Also das ist quasi ein Pointer auf irgendeinen Punkt im Speicher, wo dann dieser Bereich von der Datei irgendwo abgelegt ist auf dem Heap. Und in dem Moment ist man dann Owner. Das heißt, dieses Handle ist entscheidend. Was man dann mit dem Handle macht, ist entscheidend im Endeffekt. Weil man kann dieses Handle dann weitergeben an andere Funktionen. Und dann kommt es darauf an. Standardmäßig, wenn man dann eine andere Funktion aufruft, dann wird dieses Handle sozusagen, man sagt auch gemoved. Das heißt, dieses Handle wird von dieser Funktion, die momentan Owner ist, in eine andere Funktion übergeben. Und ab dann ist man quasi nicht mehr Owner dieser Datei, sondern die andere Funktion ist dann plötzlich Owner.
Das heißt so, wenn mein Handle dann in dem Fall ein Return-Wert meiner Funktion ist oder es in irgendeinen Unteraufruf mitgebe, ab dann gebe ich Ownership ab. Sobald ich es weder in eine andere Funktion übergebe, noch als Return-Wert habe, bin ich der Owner dieses Handles sozusagen.
Ganz genau. Und dann wird auch ganz zum Schluss von der Funktion eben die Datei automatisch aufgeräumt. Das heißt, man muss kein Free schreiben, wie in C oder C++, sondern es wird automatisch gemacht. Ja. Und auch Speicher wird entsprechend allokiert.
Aber was muss ich dann eigentlich schreiben? Also wenn ich jetzt mal ganz doof spreche, ich als TypeScript-Entwickler, ich definiere eine Variable und die wird einfach am Ende für mich aufgeräumt und ich muss keinen Free schreiben oder ähnliches. Und also wo muss ich mir konzeptuell dann Gedanken machen in diesem Fall, wenn ich jetzt eine Funktion schreibe?
Eigentlich gar nicht. Also das Memory Management von TypeScript ist ein bisschen anders. Also wenn man da eine Datei aufmacht, dann hat man die auch explizit auf dem Heap. Aber auch zum Beispiel sehr, sehr viele andere Datenstrukturen sind in TypeScript auf dem Heap. Und viele davon sind teilweise in Rust eigentlich nur lokal auf dem Stack allokiert. Das heißt, man hat dann einen gewissen Performance-Vorteil, weil einfach gewisse Sachen gar nicht erst dynamisch allokiert werden müssen. bei TypeScript hat man dann auch zusätzlich noch so eine Art Ref-Counting. Das heißt, da wird dann mitgezählt, wie viele Owner gibt es quasi oder wie viele Leute haben Zugriff darauf. Und wenn es keinen Zugriff mehr gibt, dann wird das automatisch aufgeräumt von dem Memory Management. Aber dieses Memory Management in TypeScript ist halt dynamisch zur Runtime. Das heißt, das macht vielleicht V8, also die Chrome Engine zum Beispiel, für einen. Das heißt, man gibt diese Verantwortung ab, zahlt aber dafür im Gegenzug auch einen gewissen Overhead, weil man es halt einfach nicht besser optimieren kann, weil die Sprache halt einfach gewisse Limitationen hat. Und in Rust zahlt man da eben nicht dafür, weil das alles zur Compile-Zeit passiert. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, was passiert jetzt in dem Fall, wenn ich eine Datei habe und jemand anders soll vielleicht nicht Owner davon werden, wenn ich diese Datei übergebe in eine Funktion. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, man will vielleicht nur lesend auf irgendeine Datei zugreifen und man will vielleicht einfach nur die Anzahl der Zeichen in der Datei zählen. Dafür muss ich ja nicht unbedingt Owner von dieser Datei sein. Es reicht ja einfach nur, wenn ich quasi lesend darauf zugreifen darf. Und jemand anders kann dann vielleicht noch andere Sachen mit der Datei machen. Und dafür gibt es eben dieses zweite Konzept des Borrowings. Das heißt, ich kann auch eine Datei ausleihen an jemanden oder einfach ein Handle, irgendwas, irgendeine Datenstruktur ausleihen an eine andere Funktion, ohne meine Ownership abzugeben. Und es gibt zwei Arten von Borrows. Es gibt ein Mutable Borrow und ein Immutable Borrow. Standardmäßig immer der Immutable Borrow. Das heißt, man kann zwar lesend darauf zugreifen, kann aber die Datei nicht modifizieren. Es gibt aber auch den Mutable Borrow, dass man zum Beispiel sagt, ich will weiterhin Owner bleiben, aber du darfst jetzt was in diese Datei reinschreiben. Ja, und in Rust ist das halt alles explizit geregelt. Ja, viele Leute haben da ein paar Einstiegsschwierigkeiten, weil ja die vielleicht diese Unterschiede lernen müssen, die man vielleicht in TypeScript gar nicht braucht. Aber der Vorteil ist natürlich, sobald man das einmal beherrscht, hat man sehr viel Kontrolle über das Programm und die Laufzeit, also von diesem Programm, die Performance von diesem Programm.
Was ich jetzt noch nicht so ganz 100% verstanden habe, du sagst, das muss dann gar nicht mehr zur Runtime passieren, sondern es passiert praktisch schon beim Kompilieren.
Jo.
Aber kann ich irgendwie dann trotzdem was in der Runtime irgendwie passieren? Also wie kann man das vorher alles schon beim Kompilieren festlegen, wann, wer, wo der Owner ist?
Perfekte Frage. Einwandfrei, weil das führt nämlich zum dritten Konzept. Neben Ownership und Borrowing gibt es auch den Borrow-Checker. Und der Borrow-Checker ist im Endeffekt nur ein schlaues, statisches Code-Analyse-Tool. Das läuft einmal über den Quellcode drüber, macht daraus einen Syntax-Tree, einen AST, und versucht dann zu inferieren, ob es einen Ownership-Bruch gibt. Also ob irgendwo in der Logik, die der Entwickler schreibt, vielleicht ein Fehler drin ist, der verbietet, dass es mehrere Owner zur gleichen Zeit gibt von einer Datenstruktur. Das heißt, wenn ich jetzt hergehen würde, hätte eine Datei, würde diese Datei weitergeben und würde die Datei dann trotzdem weiter benutzen wollen, dann wird zur Compile-Zeit der Compiler sagen, dass das nicht möglich ist. Und wird einen darauf hinweisen, dass man an der Stelle entweder eine Kopie erzeugen soll oder nur ein Borrow weitergibt, damit man selber Owner bleibt.
Mhm. Ah, okay. Das heißt wirklich, wenn ich in einer Funktion, sagen wir es sind drei Zeilen, die erste Zeile ist, ich erstelle eine Datei mit let war der Begriff in Rust, ne? Mit let, dann rufe ich eine weitere Funktion auf, wo ich diese Datei übergebe und in der dritten Zeile will ich irgendwas auf der Datei tun, da würde dann dieser Borrow-Checker meckern und sagen, hey, nee, das Ganze funktioniert nicht.
Ganz genau.
Und also das wäre dann ja wirklich, ich übergebe die Dateien. Wie würde ich definieren als Funktion, dass ich jetzt nur ein Borrow übergeben möchte, dass ich weiterhin Owner bleibe? Wie definiert man sowas?
Dafür benutzt man das und einfach vor dem Variablennamen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt count und file, dann ist das was anderes, wie wenn man schreibt count file. Count file bedeutet, ich übergebe dir die Ownership. Count und file heißt, ich übergebe dir ein Borrow.
Okay. Und ein Borrow, in dem du auch schreiben darfst? Ein Mutable und Immutable? Ist
dafür gibt's Count und Mute-File. Damit ist dann explizit geregelt, dass man Mutable okay. auf die Datei zugreifen kann. Aber nur am Rande, es gab früher mal 5 verschiedene Arten, Ownership auszudrücken. Und man hat die vor Version 1.0 dann reduziert auf zwei. Also es gab im Endeffekt nur dann den Borrow und ja, die Owned Variable. Aber sehr, sehr viele andere Sachen hat man im Typsystem dann einfach versucht, durch diese zwei Konzepte auszudrücken.
Okay. Also wenn ich eine Funktion schreibe, kann die von einer anderen aufgerufen werden. Definiere ich da dann schon als Eingangsparameter, dass ich eine Datei will, die, also ich sage, ich möchte nur ein Borrow haben als Inputwert. Das kann ich dann auch, ich brauche als Inputwert einen Mutable Borrow.
Ja, das kann man definieren und das ist auch sehr gängig, dass man das macht. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ja, okay, da muss ich das ja an zwei Stellen hinschreiben. Ist das nicht irgendwie umständlich oder was ist der Sinn davon? Aber der Vorteil davon ist, dass man wie in Haskell einfach nur die Funktionssignatur sich anschauen kann und dann genau weiß, was diese Funktion als Eingabe erwartet und was sie als Ausgabe zurückgibt. Und das erleichtert extrem die Arbeit mit diesem Typsystem, weil das Typsystem dann plötzlich einem helfen kann, gewisse Fehler zu vermeiden, die vielleicht sogar über Memory Leaks und Null Pointer hinausgehen. Man einfach irgendwie sagt, okay, pass auf, du kannst dir hier eine Allokation sparen, indem dass du hier zum Beispiel ein String Borrow übergibst. In Rust Language ist das einfach ein Ampersand Str, anstatt einen String-Type zu übergeben. Das ist ein sogenannter Own-String, der auf dem Heap lebt, also dynamisch allokiert wird. Und in dem Fall, in dem man das macht, kann der Compiler einem dann sagen, hey, wenn du hier einfach ein Borrow akzeptierst, dann kann ich garantieren, dass ich hier keinen Speicher allokiere. Und dann kannst du vielleicht denselben Code, den du jetzt momentan auf deinem Laptop benutzt, auch vielleicht später auf einem Embedded-Device benutzen, was überhaupt keinen Allokator hat. Weil, wie gesagt, nicht jedes System hat dynamisch allokierbaren Speicher. Dafür bräuchte man dann eigentlich eine Runtime oder vielleicht ein Betriebssystem dafür. Aber Rust ist eben perfekt dafür, da solche Sachen relativ ja, gut integrierbar zu machen in bestehende Projekte.
Okay, das heißt, Rust stellt schon mal relativ sicher, dass so alles, was innerhalb dieses Systems ist, also dass diese Fehler wie Null Pointer Exceptions etc. einfach nicht mehr passieren können. Und wenn man jetzt mit anderen Systemen interagiert, wie werden dann potenzielle Fehler abgefangen oder ausgedrückt?
Ja, also es gibt immer was, was wir quasi die Außenwelt nennen, was quasi diese böse, kalte Fenster der Welt ist, die vielleicht kein so gutes Typsystem hat. Und Interfaces damit sind inhärent unsicher. Mhm. Das heißt, man kann an der Stelle keine vollständige Sicherheit garantieren. Wenn Rust zum Beispiel eine Funktion aufruft, die vielleicht von einem anderen Betriebssystem kommt, dann können da allerhand böse Sachen passieren. Und genauso ist es möglich, dass wenn ich auf der anderen Seite vielleicht Rust-Code aufrufe, dass ich da einfach auch ein System-Interface habe, wo auch viele Sachen einfach schiefgehen können mit dynamischen Libraries. Das heißt, an der Stelle gibt es ein Keyword, das nennt sich unsafe. Da sagt man dann, ich mache jetzt einen Funktionscall nach außen und in diesem Unsafe-Block habe ich mehr Möglichkeiten. Ich habe weniger Garantien, aber ich habe auch mehr Flexibilität. Die Idee ist, dass man dann hergeht und nur minimale Codeblöcke, so minimal wie möglich, in den Unsafe-Block macht und draußen herum ein sicheres Typsystem baut, um diesen Fehler so gut wie möglich zu isolieren. Sagt man sich natürlich, ist damit nicht das ganze Typsystem von Rust in Gefahr und macht das nicht alles kaputt im Endeffekt? Und das ist auch ein Kritikpunkt, der oft genannt wird. Aber in Realität ist es so, C++ oder C ist wie wenn man einen riesigen Unsafe-Block hätte. Das ist im Endeffekt alles unsafe. Bei Rust ist es so, dass man wenigstens noch Möglichkeiten hat, an der Stelle dann vielleicht das Problem zu isolieren auf ganz, ganz wenige Schnittstellen.
Jetzt haben wir irgendwie gesprochen, welche Sachen weggelassen werden konnte. Objektorientierte Programmierung, ist das möglich mit Rust?
Ja. Also es gibt verschiedene Stile. Was ich oft beobachte, ist, dass viele Leute objektorientiert im Großen programmieren. Das heißt, Strukturen erstellen wie größere Module, die werden dann relativ objektorientiert geschrieben. Und Sachen, die relativ ohne Seiteneffekte ablaufen sollen oder können, die werden dann recht funktional geschrieben. Und Rust ist eigentlich eine Sprache, die beides erlaubt. und wo beides sich eigentlich auch gar nicht im Widerspruch steht. Also das finde ich eigentlich auch sehr schön an der Sprache, dass man relativ schnell zwischen den beiden Welten hin und her springen kann und dass es eigentlich kein Widerspruch sein muss. Also was ich zum Beispiel unglaublich gern mache, ist mit Iterator-Patterns zu arbeiten, wo man dann zum Beispiel sagt, ja, der einfachste Fall wäre, man hat irgendwie eine Liste an Zahlen, man filtert dann die Ungeraden raus, dann multipliziert man den Rest und man macht daraus eine neue Kollektion, zum Beispiel einen Vektor. Ja, dann kann man einfach schreiben, Slice, Numbers, Punkt, Filter, is even, Map, x, x Quadrat, Collect. Und dann hat man im Endeffekt wieder eine Datenstruktur, auf der man weiterarbeiten kann. Also das funktioniert relativ gut. Ja.
Und sind noch weitere Konzepte irgendwie drin, die man so, ich weiß nicht, du hattest ja auch gesagt, du hast mit Go schon was gemacht. Und wenn man es, Go ist ja sehr rudimentär von der Funktionalität, so im Vergleich zu Go.
Also im Vergleich zu Go könnte man vieles sagen, aber die zwei Sachen, die, glaube ich, relativ stark rausstechen, die einfach von der Herangehensweise und von der Idee der Sprachen einfach unterschiedlich sind, ist Error Handling und Generics. In Go, wer schon mal viel Go geschrieben hat, der weiß, dass es einfach ein bisschen schmerzt, dass es keine Generics gibt, was dann dazu führt, dass in größeren Projekten teilweise Generator geschrieben werden, um die Generics zu ersetzen. Also ganz kurz, was sind Generics? Zum Beispiel, ich habe eine Funktion, die akzeptiert Zahlen und die gibt zum Beispiel das Doppelte zurück. Dann müsste ich in Go momentan diese Funktion implementieren für Int und für Float und für alle anderen Nummertypen auch, die ich vielleicht duplizieren kann. In Rust kann ich das allerdings alles auf einmal abdecken. Ja, also da kann ich einfach in dem Typsystem viel, viel mehr ausdrücken, dass ich sage, okay, ich erwarte jetzt etwas, das ich als Zahl interpretieren kann. Und dann, ja, schafft das Typsystem, das eben abzubilden. Und der Klassiker bei Go ist, ich rufe eine Funktion auf und dann prüfe ich den Return-Wert, indem ich sage, if error not nil. Und sehr viele Leute gewöhnen sich sehr schnell daran. Ich habe mich bis heute noch nicht daran gewöhnt. Ich finde es eigentlich ein bisschen umständlich. Nicht unbedingt, weil es viel Schreibarbeit ist, sondern weil teilweise Klassen von Problemen nicht richtig ausgedrückt werden können. Also für Go ist es dasselbe, wenn ein Rückgabewert fehlerhaft ist, wie wenn ein Rückgabewert nicht existiert. In Rust sind das zwei unterschiedliche Situationen. Entweder ich habe einen Error, dann gibt die Funktion ein Result zurück, die einen Error hat. Oder ich habe einen optionalen Wert, dann gebe ich einen Option zurück. Und beide Fälle sind, je nachdem, was eben passieren soll, total unterschiedlich. Also ein optionaler Wert ist beispielsweise, ich habe einen Iterator und es gibt keine nächste Zahl. Das ist aber kein Fehler. Das ist vollkommen okay. Das ist normales Laufzeitverhalten. Darauf kann ich reagieren. Ich bin fertig mit der Iteration. Ein anderer Fall wäre, ich habe einen Iterator und ich kann zum Beispiel nicht die nächste Zahl erstellen. Ich kann die nicht kalkulieren. Es gibt irgendwie einen Fehler zur Laufzeit. Dann gibt es einen Error-Type und dann kann ich entsprechend anders darauf reagieren. In Go ist das relativ schwer zu modellieren, weil das Error-Handling halt sehr, sehr einfach ist.
Sind die in der Methodensignatur irgendwie zu erkennen, die Errors?
Ja, sowohl in Go als auch in Rust. Also in Go kann man ja zum Beispiel einen Tuppel zurückliefern aus einem Int-Wert und einem Error-Wert. Das ist dann ein Tuppel, ist auch in der Signatur sichtbar. In Rust ist es allerdings dann ein direkter Result-Type. Und ein Result ist ein Enum in Rust. Es gibt entweder den Okay-Fall oder es gibt den Error-Fall. Es kann nie sein, dass beide Fälle gleichzeitig auftreten. Entweder man bekommt ein Okay, dann kann man mit dem Wert arbeiten, der in dem Okay ist. Oder man bekommt einen Error, dann kann man mit dem Error arbeiten.
Und die andere Option wäre ein Optional Result. Dann okay.
Und bei Option ist es so, eigentlich gibt es auch da zwei Fälle. Es ist eigentlich auch ein Enum. Es gibt den None-Fall, das heißt, es gibt keinen Wert. Oder es gibt den Sum-Fall und dann gibt es einen Wert. Ja. Und so wird das im Typsystem ausgedrückt. Und dieses Result- und Option-Handling ist sehr, sehr ergonomisch, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Weil man kann zum Beispiel Results kombinieren, monadisch kombinieren. Also beispielsweise, man hat 10 Eingabedateien und man will von jeder Eingabedatei wissen, wie viele Zeichen in der Datei sind. Was passiert, wenn man eine Datei nicht lesen kann? Gibt man dann einen Fehler für alle 10 Dateien zurück? Gibt man dann den Fehler für nur diese eine Datei zurück, die man nicht lesen kann? Was macht man da? Und die Antwort ist, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, was man als Entwickler ausdrücken will. Man kann beide Fälle relativ gut abdecken. Man kann dann sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Fehler bekommen. Ich will aber den Rest vielleicht trotzdem noch kalkulieren. Oder es bringt mir nichts, den Rest zu kalkulieren. Ich höre sofort auf mit der Ausführung.
Und diese Green Threads haben es nicht geschafft. Und gibt es denn jetzt ein neues Konzept, das es geschafft hat? Oder beschränkt sich das jetzt auf dieses schlauere Memory Management, dass ich irgendwie den Threads können das dann vielleicht borrowen oder irgendwie so? Oder gibt es irgendein anderes Konzept von Concurrency?
Ja, also erstens mal, warum kann man nicht einfach eine Library bauen, die einfach Green Threads unterstützt? Also kann quasi seine eigene Runtime einfach mitschippen, wenn man das unbedingt haben will? Die Antwort ist, ja, kein Problem, natürlich kann man das machen. Und es gibt auch entsprechende Libraries dafür, die das einfach tun. Das heißt, man kann zum Beispiel weiterhin Green Threads benutzen, in Form von Channels, in Form von Fibers. Wichtig ist allerdings, dass es nicht Teil der Standard Library ist, sondern dass das einfach eine Library ist, die jemand geschrieben hat, die aber einfach durch die Sprache so gut in das System integriert werden kann, dass es sich sehr nativ anfühlt. Der Vorteil ist allerdings, dass man das nicht standardisieren muss und dass man das sich auch nicht weiter maintainen muss, sondern dass das ausgelagert wurde an jemanden, den das interessiert. Viele Leute allerdings benutzen eher die nativen Sachen, die von der Standard Library kommen. Und da muss man erstmal überlegen, okay, was will ich denn überhaupt parallelisieren? Will ich parallele Ausführung oder will ich konkurrierende Ausführung? Die zwei Sachen sind unterschiedlich. Und bin ich I/O-bound oder bin ich CPU-bound? Diese beiden Sachen sind auch unterschiedlich. Angenommen, ich habe jetzt den Fall, ich bin CPU-bound. Das heißt, ich habe eine Kalkulation, die vielleicht sehr, sehr viele CPU-Zyklen braucht. Ich habe aber einen Multicore-Prozessor. Das heißt, ich könnte theoretisch die Sachen parallelisieren. Ja, dann kann ich Threads benutzen und Threads sind auch Teil von der Standard Library. Wenn ich allerdings den Fall habe, dass mir das nichts bringt, weil ich habe zum Beispiel einen Webserver und ich habe 100 Clients und diese Clients sind unterschiedlich schnell, dann bringt mir das auch nichts, wenn ich das parallelisiere auf mehrere Cores, weil mein Problem ist nicht inhärent CPU-bound, es ist eher I/O-bound. Das heißt, ich warte auf Ein- oder Ausgaben, blockiere aber gleichzeitig vielleicht meine anderen Ressourcen, wie zum Beispiel mein Core, mein Prozessor-Core. Und das war ein relativ schwieriges Problem, weil man hat quasi eine Lösung gesucht, um das mit dem Typsystem und mit der fehlenden Runtime zu kombinieren und auch mit dem fehlenden Garbage-Collector. Das heißt, man konnte nicht Sachen machen, die zur Laufzeit dynamisch funktionieren. Aber wie stellt man im Endeffekt fest, dass man an der Stelle vielleicht blockieren muss, warten muss und vielleicht ein anderer Thread weitermachen kann, mit dem Lesen von einer anderen Datei oder vielleicht mit dem Handeln von dem anderen Client. Und man hat allerdings eine sehr elegante Lösung gefunden, die sehr gut sich verbinden lässt mit dem Typsystem und auch sich sehr idiomatisch anfühlt. Und das ist Async Execution, also asynchrone Ausführung. Was man im Endeffekt gemacht hat, ist sehr ähnlich zu Node.js. Also man kennt das vielleicht auch. Node hat ja eine V8 Runtime im Hintergrund. Das heißt, im Endeffekt ein C++-Modell, irgendeine Runtime. Und darauf läuft ein Executor. Dieser Executor ist eine Art Event-Loop und ich kann da Sachen schedulen und ich kann diese Sachen pollen. Ich kann dann regelmäßig schauen, ist vielleicht hier etwas passiert und ich kann mehr Arbeit verrichten. Und genauso hat man es dann in Rust auch gelöst, allerdings als Library. Und das ist unglaublich mächtig. Man muss diese Library nicht benutzen. Das heißt, man braucht weiterhin keine Runtime. Allerdings, wenn man diese Library benutzt, dann hat man relativ einfache idiomatische Möglichkeiten, um auf das System zurückzugreifen und dem System zu sagen, hey, pass auf, ich will jetzt hier eine Datei lesen, sag mir Bescheid, wenn die verfügbar ist. Und dann kümmert sich das Betriebssystem drum vielleicht diesen Thread wieder, diesen Prozess wieder aufzuwecken und einfach zu sagen, hier übrigens an der Stelle liegt jetzt der Inhalt dieser Datei. Und damit kann man sehr elegante Programme schreiben, die sehr wenige Ressourcen benutzen. Also man kann jetzt zum Beispiel einen Webserver bauen, der ohne Probleme 1 Million Clients gleichzeitig handeln kann, auf vielleicht sogar einem Raspberry Pi. Müssen wir mal probieren, aber es kommt eher darauf an, was dann drunter für ein Betriebssystem ist, aber Rust ist dann in dem Fall nicht der Bottleneck.
Du hast ja sehr schön die ganze Zeit beschrieben, es braucht keine Laufzeit, wenn man nicht will. Es ist eine sehr systemnahe Sprache. So, wenn ich jetzt als Rust-Newbie loslege, wie lege ich denn los in Rust und wie führe ich mein erstes Rust-Programm aus? So, was muss ich dafür tun?
Also für die gängigen Betriebssysteme gibt es ein relativ gutes Setup mittlerweile. Man fängt an mit Rust up. Das ist einfach ein Kommandozeilentool, das auf Windows, Linux, macOS funktioniert. Das installiert erstmal den Rust-Compiler und ein paar Tools, die man eigentlich fast immer braucht, wie Cargo. Cargo ist der Package-Manager. Und damit kann man eigentlich schon sehr, sehr viel abdecken. Wenn man jetzt dann einfach mal ein bisschen anfangen will, dann würde ich eigentlich empfehlen, dass man erstmal ohne Code-Completion anfängt. Einfach mal schaut, okay, wie fühlt sich das dann an, das händisch alles zu schreiben? Ja, und vielleicht auch einfach mal ein Beispiel komplett abzutippen, um einfach mal ein paar Programmierfehler zu machen, aus Versehen bei einem Semikolon wegzulassen und dann mal zu schauen, okay, was bekomme ich denn für Fehlermeldungen? Natürlich ist das, wenn man größere Programme schreiben will, vielleicht jetzt nicht unbedingt die produktivste Umgebung. Ich selber benutze Visual Studio Code mit dem Rust-Plugin. Eigentlich nicht dem offiziellen Rust-Plugin. Es gibt seit kurzem ein relativ gutes alternatives Produkt, das nennt sich Rust Analyzer. Und das ist im Endeffekt eine komplette Toolchain, die dann Code Completion bereitstellt, Unit Testing Support und Type Inference. Das heißt, man kann das super schnell produktiv drin werden.
Und okay, jetzt bin ich soweit, jetzt habe ich mir Visual Studio Code aufgesetzt habe jetzt das kleine Yes-Programm geschrieben. Wie führe ich denn jetzt das Programm aus?
Cargo Run.
Cargo Run, okay. Das heißt, wenn ich jetzt nehme ich diesen Package Manager und führe es über den Package Manager aus. Und ist es denn, wie führe ich es auf einem Server? Das auch, also ich nutze grundsätzlich, brauche ich Cargo, um es auszuführen. Oder wie führe ich es auf einem, wenn ich jetzt einen Webserver baue mit Go?
Dann will Cargo Run compilet das Programm und führt es aus. Mhm. Cargo Build compilet nur das Programm. Und meistens ist es so, dass man erstmal ein bisschen rumtestet, Cargo Run ein paar Mal ausführt oder vielleicht auch Cargo Check, um nicht das ganze Programm zu kompilieren, sondern einfach nur die Typen zu checken. Und sobald man dann zufrieden ist, kann man einmal Cargo Build ausführen und dann hat man eine statische Binary, die man dann auf jedem Server deployen kann. Sofern die Architektur dieselbe ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf einem macOS entwickelt und der Server läuft auf Linux, ja, dann braucht man vielleicht eine Cross-Compiling-Toolchain. Aber auch da gibt's...
Die bringt Cargo mit, oder?
Ja. Okay. Also auch die bringt Cargo mit. Und dann kann man relativ schnell eine super kleine Binary bauen damit.
Okay, cool. Das heißt, wenn ich jetzt schon mal so weit habe, meine ersten Schritte getan, habe jetzt meine Binary und bin jetzt, das war das, was du am Anfang gemeint hast, so ich kann irgendwann mal anfangen, so Core-Komponenten von meiner bestehenden Applikation irgendwie in Rust umzuschreiben. Das heißt, jetzt bin ich schon ein bisschen weiter. Wie funktioniert denn diese Integration dann von einem Stück, das ich in Rust geschrieben habe, mit, sagen wir jetzt mal, bei uns wäre jetzt der Fall mit meinem TypeScript-Backend?
Also in aller Regel über die CFFI, also das C Foreign Function Interface. Das ist im Endeffekt genau die Art und Weise, wie auch C-Programme und C++-Programme eingebunden werden in bestehende Applikationen. Die meisten Programmiersprachen sind ja eigentlich in C implementiert. Das heißt, die haben auch eine relativ gute Schnittstelle, um sich da einzuhängen. Es gibt ein paar Konventionen, die man benötigt, um einfach Programme auszuführen, die in C geschrieben worden sind. Aber Rust bringt das alles mit. Das heißt, man muss sich nicht um Name-Mangling oder Dylib-Loading oder irgendwelche solchen Sachen kümmern. Das funktioniert alles automatisch. Was man dann im Endeffekt kriegt, ist eine Funktion, die sich anfühlt wie die eigene Programmiersprache, mit der man quasi arbeitet. Und man kriegt gar nicht mit, dass da im Hintergrund vielleicht irgendwie ein Rust-Programm läuft. Also ich habe zum Beispiel einen JSON-Parser geschrieben für Python. Der ist komplett in Rust geschrieben. Und den kann man auch einfach installieren mit pip install hyper-json. Und das lädt dann im Endeffekt ein sogenanntes Wheel drunter. Ein Wheel ist einfach nur ein Python-Blob mit einer C-Binary drin. also mit C-Bindings. Und ja, dann kann man das einfach ganz normal benutzen, als wenn man einfach das JSON-Modul für Python benutzt. Das ist quasi ein Drop-in-Replacement. Das heißt, statt Import-JSON schreibt man einfach Import-Hyper-JSON und der Rest funktioniert sofort.
Und vielleicht ist es eher so ein bisschen so eine Geschmacksfrage. Wie setzt ihr es denn bei Trivago ein? Ist es so, dass ihr das Rust schon eher so eingesetzt wird, um halt Core-Funktionalitäten irgendwie zu machen, die halt im Endeffekt sehr, sehr typsicher sind, wo ihr sagt, irgendwie, das sind unsere Core-Funktionalitäten, das ist wirklich so ein bisschen das, worauf es bei Trivago dann ankommt? Oder ersetzt ihr wirklich komplette, ich weiß nicht, ob ihr den Microservice-Ansatz fahrt, komplette Services mit Rust? Also ist es eher so, dass Rust als Komponenten irgendwie in einzelnen Service eingebunden sind oder übernimmt Rust mehr und mehr komplette Services, dass sie auch komplette Client-Handling übernehmen?
Also die Sachen, die wir momentan haben, sind tatsächlich eigenständige Services. Meistens entweder Command-Line-Tools oder Server-Applikationen, die halt Requests entgegennehmen und dann entsprechend andere Services triggern. Oder halt mit Kafka kommunizieren. Wir haben auch ein relativ großes Kafka-Cluster. Die arbeiten dann als Stream-Prozessoren. Lesen quasi eine Nachricht von Kafka, arbeiten auf der und machen dann irgendeine Ausgabe. Wir sind, was den Rest angeht, eher so in der Adoptionsphase. Also wenn wir merken, okay, wir haben irgendwo Performance-Probleme, dann denken wir über Rust nach. Das muss aber nicht ausschließlich die Lösung sein für alle Probleme. Eine andere Sache, die wir ganz interessant finden, sind Edgeworker. Edgeworkers sind eine Möglichkeit, Code auf CDN-Nodes auszuführen. Also CDNs, das ist ja ein Content Delivery Network. Das sind Maschinen, die weltweit irgendwo verteilt sind und die vielleicht Caches vorhalten für unsere User. Und der Vorteil von CDNs ist, dass man relativ kurze Latenzen hat, weil die Server einfach näher an den Clients, an den Kunden stehen. Und auch da kann man mittlerweile Rust ausführen, in Form von WebAssembly Edgeworkern. Das heißt, man kompiliert sein Rust-Programm ganz normal mit einer WebAssembly-Toolchain und kann dann diesen Edgeworker, den man damit erzeugt hat, auf einer anderen Maschine ausführen. Und da kommen dann ganz interessante Sachen ins Spiel, wie zum Beispiel AB-Test-Handling, on-the-fly, Image-Komprimierung, GraphQL, Stateless-Services und so weiter. Also GraphQL auf Edge-Nodes zum Beispiel, solche Sachen sind dann möglich mit Edgeworkern.
Bei den migrierten Services, die ihr zu Rust migriert habt, hast du da so eine grobe Hausnummer oder so eine kleine Erfolgsstory, wo du sagst, oh, vorher war das Java-Backend total fürchterlich und jetzt ist es, oder wir haben dadurch statt 5 Server nur noch einen am Laufen oder weniger Fehler oder, also irgendwie lässt sich das in Zahlen ausdrücken, die Vorteile, die euch Rust da gebracht hat?
Also ich habe jetzt keine konkreten Statistiken, allerdings haben wir gemerkt, ein großer Vorteil ist, man entwickelt eine Applikation einmal und teilweise läuft die dann 3-4 Monate lang nonstop, ohne Ausfälle, ohne Fehler und ja, man fragt sich eigentlich, was man vorher eigentlich die ganze Zeit gemacht hat. Also es gibt einfach keine Runtime-Probleme. Also wir hatten noch nie einen Fehler zu Runtime und auch bei Millionen oder Milliarden Requests funktioniert es tatsächlich immer tadellos und auch mit sehr vorhersehbarem Memory- und CPU-Usage. Und für jemanden, der halt so täglich mit DevOps-Sachen zu tun hat wie mir und Skalierbarkeit, ist sowas wie Predictability oder quasi Vorhersagbarkeit von Systemen ist unglaublich wertvoll. Eine andere Sache ist Performance. Also wir haben schon gemerkt, je nach Use Case kann es schon sein, dass man irgendwie ein System 30-100% schneller macht. Man sagt eigentlich immer, hat man die Performance um mehr als 10% verbessert, gab es einen Bug vorher. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass es da durch den Rewrite vielleicht einfach eine Möglichkeit gab, das Programm besser zu schreiben, als es vorher war. Aber Rust hat da schon auch einen gewissen Anteil dran. Also wir haben eine Menge Log-Pipelines beispielsweise, die wirklich Terabytes an Logs am Tag verarbeiten. Und da ist ein 10% oder ein 20% oder ein 30% Vorteil wirklich bares Geld. Also da geht es um richtig viel Kohle, die wir teilweise für die Cloud ausgeben und die wir uns jetzt sparen können.
Sehr cool. Das waren noch ein paar gute Beispiele, oder, Davy?
Machen wir jetzt auch.
Ja. Apropos machen wir jetzt auch, wie viele Firmen so oder welche großen Firmen setzen das ein? Wie ist so die Durchdringung von Rust auch gerade so? Ich weiß nicht, wenn du jetzt auf dem Arbeitsmarkt schaust, wie häufig kriegst du bei Xing und LinkedIn Anfragen für neue Rust-Jobs?
Immer öfter. es gibt Firmen, die machen es publik und es gibt Firmen, die sind da, halten sich da eher noch so ein bisschen im Hintergrund. Man weiß von vielen Firmen, dass sie es benutzen und man kennt einfach Leute dort, aber man kann natürlich nicht so ohne weiteres drüber sprechen dann. Also man, vielleicht kann man nur über die Sachen sprechen, die vielleicht auch offiziell sind. Beispielsweise benutzt Facebook Rust, um ihr Version Control System neu zu schreiben. Die nennen das Pichul. Die benutzen eigentlich historisch gesehen Mercurial und Mercurial ist zum Teil jetzt in Rust geschrieben. Auch Curl ist beispielsweise teilweise in Rust geschrieben mittlerweile, wenn das jemand kennt. Also die haben die OpenSSL-Implementierung rausgenommen, als Library eingebunden und man kann auch Rust TLS benutzen mittlerweile, was sicherer ist. Dropbox benutzt Rust im Backend für ihr Storage-System. Das heißt, die benutzen für jede einkommende Datei Rust, um einen Hash zu erzeugen, um dann zu wissen, ob diese Datei überhaupt abgelegt werden muss oder ob die schon im System in ihrer Datenbank existiert. Firefox ist natürlich zur Hälfte in Rust geschrieben, oder nicht zur Hälfte, aber vielleicht zu 30%. Das war auch der ursprüngliche Use Case von Mozilla, um Firefox eben sicherer zu machen, weil es da eben so viele Runtime-Bugs mit C++ gab. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge andere Firmen, die es benutzen, aber die momentan noch nicht so viel preisgeben. Also ich weiß von Beispielen aus der Raumfahrtindustrie, und ich kenne Leute bei verschiedenen CDNs.
SpaceX, ist es SpaceX?
Und ich und ich kenne auch Firmen, die vielleicht total fern von jeder Art von, sagen wir mal, moderner Infrastruktur sind, wo ich mir jedes Mal denke, ihr benutzt Rust? Ja, echt? Ja, haben wir einfach mal benutzt, ja.
Vielleicht da anschließend noch so ein bisschen, weiß nicht, wie man das nennt, den Community-Faktor rund um Rust, also wie viel Ressourcen gibt es im Internet, wie ist die Dokumentation, wie viel ist da los? Also ja, wenn man eine Frage hat, kriegt man da irgendwo Antworten?
Nee. Ja doch, also die Community ist eigentlich mit das Beste bei Rust überhaupt, finde ich zumindest. Man kriegt eigentlich immer eine Antwort und was wichtig ist, es ist wenig Hybris dabei. Das heißt, es ist egal, von welcher Sprache man vorher kommt, es ist egal, welchen Background man hatte. Also man versucht, sich zu helfen und man versucht eigentlich, die Leute eher so auf das nächste Level zu pushen. Wenn da jemand vorschlägt, ich will jetzt ein neues Betriebssystem in Rust schreiben, dann heißt es nicht sofort, ja, probier das nicht und das ist unglaublich schwierig und du schaffst es eh nicht, sondern das heißt eher, ja, und probier bitte auch das und ich unterstütze dich hier und ich habe es mal ausprobiert und hier und hier und hier können wir noch was verbessern. Und das ist echt erfrischend. Also die Community ist, glaube ich, ein großer Grund, weshalb auch ich immer noch bei Rust bin, weil mir das einfach so gefällt, was Leute einfach mit frischen Ideen und Kreativität machen können.
Was sind so Plattformen, wo dieser Austausch stattfindet?
Ja, zum einen, um dann natürlich ein bisschen Werbung zu machen, also wir haben natürlich auch ein Meetup in Köln, ne? Also da muss man natürlich unbedingt mal vorbeikommen. Da gibt es ganz fesche Jungs.
Wie heißt das?
Rust Cologne. Wir dachten, wir sind mal ein bisschen kreativ mit dem Namen. Also, aber die Domain ist cool. Rust.cologne.
Ah, das ist gut.
Muss man
das
natürlich ausnutzen, ne? Ja, ansonsten, es gibt ein relativ populäres Rust-Forum, rustlang.org, glaube ich. Da findet man das auch. Und ansonsten, wir sind eigentlich fast auf jeder Konferenz. Gibt verschiedene Working Groups, die sich beschäftigen mit verschiedenen Themen. Der Großbereich ist natürlich Rust, aber wofür will man jetzt Rust benutzen? Rust für Embedded, Rust für Aerospace, da gibt es eine eigene Working Group, Rust Tooling, Rust Language und so weiter. Und da kann man sich einfach anschließen und kann da mitarbeiten. Und es gibt keine Aufnahmebedingungen. Das heißt, man geht einfach her, macht den Issue-Tracker auf, sagt, man möchte an dem Problem arbeiten und dann ist man Teil von der Community. Ja, und so bin auch ich so ein bisschen in die Community auch ein bisschen mit reingekommen, weil halt andere Core-Maintainer gesagt haben, hey, willst du da nicht ein bisschen mitmachen und das wäre doch genau dein Ding.
Um in die Richtung nochmal zu fragen, von den Packages oder Crates, keine Ahnung.
Crates, ja.
Ich will eine MySQL-Datenbank anwenden. Gibt's Pakete für?
Jo. Also es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Crates. Kannst du mal kurz schauen, irgendwie auf auf Crates.io. Also sind wir schon bei 1 Million. Naja, jedenfalls.
Jedenfalls kann man, also da sind die Schnittstellen da, das ist also kein Hindernis oder da müsste man dann Bedenken haben, so ich kann es nicht einsetzen, weil es nicht mit meiner Infrastruktur zusammenarbeitet.
Ja, genau. Und das Coole dann ist eigentlich, dass es teilweise von den Firmen selber kommt. Also MongoDB maintain zum Beispiel sein eigenes Crate für ihre Datenbank und die haben auch jemanden, der sich dafür extrem interessiert. Also der Derek Returns, der macht da vieles. Oder Redis, ja, also auch da, Gruß geht ja raus an den Jan-Erik, der macht da auch ziemlich coole Sachen, der hat einen Redis-Client und ja, also es gibt eine Menge richtig cooler Projekte und ja, da ist halt auch von den Firmen mittlerweile ein bisschen Backing da.
Mhm.
Also wenn jetzt was inhärent fehlt oder so, dann würde ich sagen, ist das eine Möglichkeit, damit anzufangen.
Mhm.
Viele Sachen, muss man allerdings sagen, sind teilweise noch nicht production ready. Also es gibt zwar Dokumentation, es gibt Tests, aber es gibt aber auch einfach noch Projekte oder so, die vielleicht noch nicht bei der 1.0 angekommen sind. Da muss man vielleicht noch ein bisschen
Handarbeiten. Zum Beispiel Bigtable sehe ich gerade.
Zum Beispiel
Bigtable ist noch bei 0.5. Und ich fände, also die Zahl, die ich jetzt hier sehe, Browse All Crates, 35.000 Crates, kann das sein?
Ja, da war ich doch gar nicht mal so verkehrt mit 1 Million, ne?
Ja, genau. Also hat ungefähr gepasst. Also, ja. Aber du bist bei 2,1 Milliarden Downloads. Das ist
schon
was, oder? Das sind mal hohe Zahlen. Aber 35.000.
Das verwechselt man manchmal, ja.
Ja.
Genau. Milliarde, Millionen, Tausend.
Ja, diese Zehnerstellen.
Aber Redis ist auch nicht auf der 1er-Version. Ja. Doch, Redis Raw.
Es gibt mehrere
Redis. Guck unter Jan-Erik oder so.
Mitsuhiko macht den eigentlich. Aber Jan-Erik ist da gut dabei.
Während der Fabi noch recherchiert, ich habe noch eine andere
Bad Boy
Frage.
Heißt ja eigentlich mit Handle.
Okay.
Und zwar, du sagtest ja von der Version 0. Weiß ich nicht, bis 1 und dann hatten sie diese drei Memory-Konzepte weggeworfen und die Sprache ist im Wandel und jetzt wollte ich eigentlich nur fragen, wie sehr ist jetzt aktuell noch im Wandel? Gibt es irgendwelche Sachen, die am Horizont erkennbar sind, wo es sich hin entwickeln wird?
Interessanterweise können wir mal ganz kurz über das Rust Release, ja, den Rust Release Prozess sprechen. Also Rust wird released in sogenannten Editions. Das heißt, eine 1.0er Version ist kompatibel mit allen 1.x'er Versionen und das wird auch immer so bleiben. Bis zu einem Punkt, wo ein Release kommt und das ein großes Release und das ist so eine sogenannte Edition. Es gibt momentan zwei Editions, das ist die 2015er Edition, was Leute halt unter 1.0 verstehen. Und es gibt die 2018er Edition, das ist irgendwie Rust 1.32.
Ein bisschen wie bei FIFA sozusagen.
Genau wie bei FIFA. Okay. Eigentlich daher kommt es eigentlich tatsächlich. Und bei Editions gibt es dann Breaking Changes. Das heißt, da geht man dann her und macht dann wirklich Sachen, die einfach nicht kompatibel sind mit den vorhergehenden Versionen. Diese Breaking Changes sind allerdings relativ konservativ. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass man eigentlich keinen Code kaputt macht. Jede Änderung im Compiler wird gegen jedes Crate, das jemals geschrieben wurde, getestet. Das heißt, man kann genau sagen, wie viel Prozent kaputt gehen mit jeder Änderung. Auch Sachen, die noch nicht gemerged worden sind. Und das heißt, man hat ein gewisses Maß an Stabilität. Das nur vorweg, weil wenn jetzt Leute sagen, ja okay, keine Ahnung, jetzt kommt dann irgendwie, morgen kommt eine neue Version raus, dann muss ich das alles neu schreiben, ist ja noch eine relativ junge Sprache. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also so stark wird sich die Sprache jetzt nicht mehr ändern. Eine Sache, die allerdings momentan wirklich noch in progress ist, das ist Async.io. Die ganze asynchronous Toolchain und so weiter, die ist zwar stabilisiert, zumindest die Keywords, aber sehr viele Sachen davon sind in Libraries ausgelagert und die Libraries werden natürlich unabhängig von der Standard-Library entwickelt. Und da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt da ein asynchrones Projekt starten will, dass man sich da vorher ein bisschen informiert, welche Libraries gibt es eigentlich, was sind die unterschiedlichen Ziele und welches will ich jetzt eigentlich speziell für mich verwenden. Es gibt da zum Beispiel AsyncStD, das ist eine komplette Standard-Library in asynchron geschrieben eben. Und dann gibt es Tokio, das ist eine alternative Runtime, die es eigentlich schon früher gab, die keine Standard-Library dazu baut, allerdings auch sehr, sehr gut mit dem Future-System, also quasi mit der asynchronen Toolchain in der Standard-Library funktioniert. wenn man jetzt mal ein bisschen weggeht von Async, dann ist eigentlich alles okay. Also sehr, sehr viel ist mittlerweile stabil. Und ja, man kann die definitiv auch für Production mittlerweile einsetzen, die Sprache.
Die ist die Open Source?
Ja, ja.
Ja, okay.
Nur um deine Frage ganz kurz abzuschließen, vielleicht so, was kommt jetzt als nächstes? Ist die Sprache fertig? Nein. Also eine Sache, die sehr stark diskutiert wird momentan, sind higher kind of types. Das sind Typen, die auf Typen basieren. Man kann zum Beispiel Typoperationen machen, die Typen als Eingabe verwenden. Also funktionale Programmierung funktioniert ja so, dass man eine Funktion hat und Funktionen sind First Class. Das heißt, man kann eine Funktion als Parameter an eine Funktion übergeben. Und genauso funktioniert es bei higher kind of types, dass man einen Typ an den anderen Typen übergibt und mit diesem Typen vielleicht irgendwas macht. Ja, also einfaches Beispiel, wofür man eigentlich keine higher kind of types braucht, aber was man eigentlich machen könnte, wäre zum Beispiel, man will zum Beispiel einen Number Type ausdrücken und ein Number Type ist zum Beispiel ein int64, ein float32 und ein unsigned 64 oder so. Dann kann man sagen, okay, das ist jetzt mein higher-keine-type-number. Und ab dann kann man den verwenden. Und wie man das in das System einbaut, wird spannend. Und viele Leute denken auch, das ist ein bisschen Rocket Science. Aber in Wirklichkeit ist es ganz hilfreich, wenn man erstmal an den Punkt kommt. Ja.
Mhm. Cool.
Das heißt, man kann programmieren auf Typen. Ja. Aber letztendlich, was so für den Otto-Normal-Nutzer erstmal wichtig ist, ist zu wissen, die Sprache an sich ist stabil und es werden erstmal nur geringe Änderungen jetzt an der Standard Library gemacht.
Sehr cool. Ja, sehr gut.
Spannend. Der Matthias hat auf jeden Fall einen guten Super Job gemacht spannend. Hier im Rust-Verkaufen, oder?
Ja,
denke ich. Wir haben schon weit überzogen unsere Zeit mittlerweile, glaube ich.
Oh, die Leute hängen noch an den Lautsprechern.
Also ich muss wirklich sagen, ich habe danach Bock, jetzt ein bisschen das auszuprobieren. Ja. Also, von daher, wir müssen so Pick of the Days heute kurz halten.
Oder? Wir müssen die Pick of the Days kurz halten. Wir müssen noch kurz, also Matthias ist ja auch heute für ein Meetup hier bei uns. Das ist natürlich für die jetzt im Podcast zuhören, leider zu spät, aber an der Stelle kann ich schon mal auf das nächste noch hinweisen. Das ist nämlich am 27. Februar mit dem Titel HTTP Headers for the Responsible Developer zusammen mit Stefan Judis.
Mhm.
Fabi, ein Satz noch dazu, was man sich darunter vorstellen kann? Weißt du das?
Gut, der Responsible Developer ist ja grundsätzlich, also auf was muss ich wirklich achten, wenn ich weiß, dass User auf meine Homepage kommen und ich sinnvoll mit ihren Daten umgehen will und ich irgendeinen Schindluder treibe und schaue, dass da auch alles richtig läuft.
Sehr gut. Also, könnt ihr ja schon mal vormerken, 27. Februar. Und damit kommen wir zu den heutigen unserem Gast geben wir die Ehre, als letztes seinen Pick vorzustellen und starten deswegen mit Fabi.
Ich habe heute ein kleines Tool, Mac-Tool, das heißt Dynamo. Macht eigentlich
alles nichts. Schneller.
Nee, ja, im Endeffekt schneller, ja. Wenn ich auf Seiten bin, wo ich mir Videos angucken möchte, die Werbung vorgeschaltet haben, kann ich mit ein paar Tastaturkürzeln einfach immer die Werbung überspringen. Funktioniert nur im Safari, funktioniert bei YouTube sehr gut, bei manch anderen Seiten überspringe ich dann auch den Inhalt.
Wieso brauchst du nur noch Tastatur? Also warum geht das nicht automatisch, wenn die sich da schon reinhacken?
Ja, vielleicht willst du sie ja gucken. Du kannst einfach immer sagen, skip, skip, skip.
Auch vor den 5 Sekunden?
Nee, also du sagst, Werbung fängt an, dann drücke ich skip und dann skippt er, was auch immer da ein Inhalt ist. Ich weiß nicht, ob jetzt das Tool erkennt, was davon Werbung ist und was vielleicht sinnvoller Inhalt ist. Also wie gesagt, in manchen Fällen überspringt es auch dann den richtigen Inhalt. Also manchmal funktioniert es nicht so richtig.
Verstehe ich nicht.
Was für, dann frag nochmal.
Ich wollte es doch kurz halten, Dennis.
Ja, Entschuldigung.
Jetzt frag doch nicht so viel.
Ich gehe auf YouTube. Wenn ich da ein Video an. Ja, genau. Da kommt erstmal eine Werbung, die ich nicht weiterklicken kann, weil da steht, warte 5 Sekunden.
Ja, genau. Und das kannst du nicht mit einem Klick, aber mit einem Shortcut, auch wenn du, ich glaube, es ist der Buchstabe E auf deiner Tastatur, wenn du dieses Plugin hast, überspringt er genau diese Werbung und geht zum Video.
Es gibt ja diese Adblocker, ne?
Mhm. Also das ist das dann.
Musst du dir mal anschauen. Das ist eigentlich auch ein cooles Konzept.
Ad was?
Ad? Ja. Ich buchstabiere das nochmal.
Aber die funktionieren ja bei YouTube nicht, oder? Die Standard.
Natürlich.
Adblocker.
Also ich habe
meine letzten auch nicht mehr funktioniert.
Ich hab mal gehört, die funktionieren ganz gut.
Okay, hast du einen speziellen?
Also ich habe gehört, uBlock Origin und Better YouTube, glaube ich, die als Kombination sind.
Okay. Siehst du, dann ist das nämlich auch ohne Shortcut. Dann brauchst du deinen komischen Shortcut nicht mehr.
Aber ich kann es ja überall nutzen. Ja, die das U-Blog klingt jetzt wie Better YouTube, klingt wie spezifisch für YouTube.
Hast du gesagt, du kannst das überall benutzen, bei YouTube funktioniert es und überall sonst überspringst du den Inhalt.
Also der Matthias war zum letzten Mal da, der macht mir meine Pick of the Days kaputt. Nee, natürlich nicht. Es ist für den, der auch noch ein bisschen Handarbeit wird bei mir groß geschrieben.
Auf dem Mac kann man bei YouTube vielleicht Werbung weiterschalten, wenn man Glück hat. Nicht schlecht.
Ich sag mal so, zum Glück habe ich angefangen, damit wir nicht mit dem Highlight aufhören.
Du musst auch Firefox mal wieder in die Chance geben.
Okay, ich wollte eigentlich einen anderen Pick nehmen. Jetzt nehme ich meinen anderen Pick.
Du wolltest es jetzt noch von meinem anderen Pick. Du bist raus. Fabi,
aber der passt doch nur zu Rust. Was? Ich wollte mich was zur Community.
Okay.
Ich habe nämlich, Matthias, kennst du das Projekt Actix Web?
Oh. Da sprichst du jetzt an.
Noch nie gehört.
Du wolltest doch die Picks kurz halten heute.
Ja, wenn die mich hier so runterzieht, dann haue ich noch einen raus. Es gibt nämlich das Actix Project Postmortem.
Ich kenn's nicht.
Das wollte ich eigentlich als Pick of the Day nehmen. Ich weiß nicht so viel zur Vorgeschichte, aber nachdem ich mich ja vorher ein bisschen mit Rust beschäftigt habe und ein bisschen geschaut hat, kam ein Open Source Tool, das sich nennt Actix Web. Ich weiß nicht, ob der Matthias gleich dazu noch ein bisschen was erzählen will. Der nach ein bisschen Shitstorm unter anderem, weil, glaube ich, ein Bug, der eingestellt wurde bei seinem Open-Source-Projekt und in der Kommunikation darunter, er wohl auch ein bisschen böse angegangen wurde, er es am Ende gelöscht hat. Am Ende gab es einen riesigen Shitstorm und er hat sich dafür entschieden, das Projekt privat zu stellen.
Ich weiß überhaupt nicht, von was du redest, Fabian.
Ein Open-Source-Projekt in Rust. Ja, das heißt Actix-Web. Da gab es...
Okay.
Ich sag mal, einfach gesagt, Shitstorm, er hat aufgrund des Shitstorms entschieden, hey Leute, ich mache hier was für die Community, das ist meine Freizeit, ich stecke hier sehr viel Zeit da rein, irgendwie in Etikette waren, wäre
gespannt,
auch ganz
wie das
nett.
Jetzt in einem Pick endet.
Der Pick ist das Actix Project Postmortem, das ist sein Brief, den er danach geschrieben hat.
Aha.
Wo er schreibt, warum und dass er sich aus Open Source zurückzieht und
den, noch eine Netiquette kann halt jetzt keiner auseinandernehmen, weil wir den noch nicht gelesen haben.
Ja, genau. Dann, Matthias, ja scheinbar schon. Genau, das fand ich, also deswegen eigentlich wäre mein Pick of the Day, aber ich wollte jetzt, weil vorher haben wir so schön über die Community von Rust geredet, ja. Dachte, jetzt will ich nicht den negativen Punkt nehmen.
Okay, Matthias, komm, du kannst dich noch dazu äußern, wenn du möchtest.
Ich glaube, jeder soll sich das mal durchlesen. Ich will jetzt irgendwie kein Feuerchen schüren, weil das ist ein kritisches Thema momentan. Es geht im Endeffekt um eine Library, die, sagen wir mal, von der Community von zwei Seiten angegangen wurde. Also zum einen wurde sie geliebt und zum anderen eher gehasst. Und das Problem ist, dass diese Library sehr viel unsafe Code benutzt. Und das eigentlich an sich kein Stress wäre, aber dass diese Sachen halt von den Maintainern nicht unbedingt, sagen wir mal, priorisiert worden sind. Also die wurden teilweise herausgestellt, es hieß irgendwie, es gibt hier Bugs, es gibt hier Runtime-Probleme und Hackfaults und unter anderem zum Beispiel auch Header-Handling und so weiter, was da relevant sein könnte.
Ja.
Und ja, sagen wir mal, das war jetzt eher ein zweiteres Problem. Im Vordergrund von dem Projekt steht eigentlich Performance. Also so schnell wie möglich zu sein, das schnellste Web-Framework zu bauen, das es gibt. Und ja, und dann gab es eben diese große Diskussion. Ich würde jetzt sagen, um es kurz zu halten, man sollte sich eigentlich die Positionen von beiden Seiten mal anhören und sollte sich da selber mal so ein Bild machen. Das ist eigentlich ein ganz, ganz guter Punkt. Bei einigen gibt es auch mittlerweile ein Entschuldigungsschreiben von der Community, wo auch viele Leute dann gearbeitet haben, was vielleicht dann auch wieder ein positiver Punkt ist.
Ja. Ich finde generell, deswegen wollte ich ihn eigentlich auch neben dem Pick of the Day, als so ein bisschen Netiquette waren, auch in Open Source und sowas. Ich meine, man ist ja viel auch in Open Source Projekten unterwegs und auch einige Bugs oder Pull-Requests, die man sich mal anschaut, so wo vielleicht die Kommunikation nicht immer die beste ist. Und das ist eigentlich nur so ein bisschen so ein kleiner Appell an Netiquette waren im Open-Source-Umfeld, ohne jetzt, dass ich da auch eine Position beziehen will, aber ich fand es irgendwie sehr interessant.
Danke, Fabi.
Bitte.
Sebi.
Wir können mich überspringen.
Weil das ich zwei hatte.
Das ist gut, okay. Dann komm, damit wir nicht alles rauslassen müssen, darf dann jetzt Matthias noch seinen zum Besten geben.
Ja, also ich wollte nur ganz kurz den Pico 8 ansprechen. Also Pico 8 ist eine kleine virtuelle Maschine, die angelehnt ist an alte Konsolen, also wie zum Beispiel ein Gameboy. Und man kann dafür eigene Spiele schreiben. Und ich finde das super interessant, weil es wird im Endeffekt eine komplette IDE mitgeschippt. Das heißt, man kann sofort loslegen. Es gibt einen kleinen Musikeditor, es gibt einen kleinen Level-Editor, Sprite-Editor und dann kann man irgendwie seine Code-Logik in Lua schreiben. Wir haben Wochen irgendwie zum Beispiel ein bisschen damit rumgespielt, habe diesen Chrome-Offline-Dinosaurier in Pico 8 programmiert und wir hatten eine Menge Spaß, meine Freundin und ich. Also ich mehr als meine Freundin, aber...
Deine Freundin hat auch programmiert oder nur gespielt?
Ja, doch. Die hat auch ein bisschen mitgemacht. Also die macht eigentlich gar nichts mit Entwicklung, aber ein paar Features hat sie trotzdem mitgeschraubt. Okay. Fand ich eigentlich ganz cool.
Wie heißt Pico 8?
Pico 8. Also Pico, Pico 8. Ist ja quasi... Mhm. Heißt klein, ne?
Ja, bestimmt.
Oder?
Ja. Irgendeine Sprache bestimmt.
Also Pico ist ja 10 hoch minus 12, ne? Glaube ich. Also von dem her, es ist eine sehr kleine VM, ja, für 8-Bit-Systeme. Und deswegen sind die Sprites auch nur 8x8 Pixel groß. Ja. Ah, das sollte man mal ausprobieren. Also jeder, der das jetzt hört, der muss das ausprobieren.
Ja, definitiv. Gut.
Ja. Dann lassen wir das so stehen.
Ein 4K-Spiel.
Genau. Sind viele Sprites am Ende.
Cool.
Wunderbar. Matthias, wenn du nicht noch irgendwas hast, was du auf jeden Fall loswerden möchtest.
Ich wollte jetzt nur eine große Geschichte erzählen tatsächlich. Nee.
Wir haben ja noch ein bisschen, oder?
Also ist eine Zeit. Dann super vielen Dank, dass du da warst.
Bitteschön.
Total interessant, den Einblick zu bekommen. Viel Spaß mit dem Meetup heute Abend.
Dankeschön.
Werden wir hoffentlich auch haben. Jo. Genau. An alle Hörer eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche schon wieder.
Bis dann.
Genau, bis dann.
Gut. Tschüss.
Tschüss.